Moin Bernd, zweite Folge.
Moin, Erik. Ja, langes her. Nee, Quatsch.
Die
Vorgestern
Zuhörer,
war's.
richtig, für die Zuhörer, wir haben heute den 24.02. Die erste Folge haben wir am 22.02. Aufgenommen. Eine Sache, die fand ich in unserer ersten Folge ein bisschen zu spät erwähnt. Wir haben eine Playlist auf Spotify, auch auf Apple Music. Bei Apple Music muss ich mich noch drum kümmern. Nennt sich Seite 14, also Seite nicht wie die Buchseite, sondern selbstverständlich wie die Gitarrenseite. Bernd und ich werden jede Folge mindestens einen Song drauf machen, der irgendwie Gitarrenbezug hat. Bernd, ich überfalle dich jetzt. Hast du dir Gedanken gemacht über einen Song für die Folge?
Einfach nur, was ich eben zufällig mal wieder Bock hat zu hören, was einfach nur eine geile Band ist, die so gut wie niemand kennt. Und das ist Pain of Salvation. Also wie der Schmerz der Befreiung oder irgendwie so heißt es. Passt ja eigentlich ganz gut zum anderen Thema. Pain of Salvation und das Lied heißt Beyond the Pale. Aus dem Album, jetzt muss ich lügen, aber Beyond the Pale. Wir packen es drauf. Ist
Genau.
einfach unglaublich geiles, progressive Songwriting, ist einfach spitze, einfach ein geiler Song. Ja.
Mein
Beyond the
Song
Pale.
ist, und das wird auch gleich eine Überleitung zum Thema der heutigen Folge sein, ist Heart-Shaped Box von Nirvana, vom In Utero-Album. Und ich wollte die Riffs üben, aber, und da, jetzt kommen wir schon direkt im Grunde zum Thema der heutigen Folge, nämlich üben und alles rund ums Üben. Üben, 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 kann man sagen. Darüber reden wir heute. Und ich wollte, es gibt auf YouTube, den kennst du sicherlich, Marty Schwartz, hey you guys, Marty Schwartz hier, der im
Ja,
Grunde
schon mal gesehen,
alle,
ja.
also mit einem Bart und immer mit einem Strohhut irgendwie auf. Und der macht im Grunde nur Tutorials. Also der zeigt dir, wie du Songs nachspielst. Nichts anderes. Der macht nur das. Das macht er ziemlich gut. Und wollte das nachspielen. Und dann ging es los. Du musst nämlich, ich habe schon vergessen wie, aber du musst die Gitarre umstimmen, dass du Heart-Shaped Box von Nirvana spielen kannst. Und ich habe immer ein bisschen Skrupel, die Gitarre umzustimmen, weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass das auf Dauer nicht gut ist für die Tuners, wenn du andauernd die Gitarre in verschiedene Stimmungen bringst. Stimmt das?
No, nee. Also, es ist so. Nehmen wir mal an, du spielst jetzt normalerweise in Standard E, ja, also wie jede normale Gitarre gestimmt ist. Und du stimmst dann die Gitarre um Sad But True zu spielen von Metallica. Das ist auf Standard D. Das heißt, es ist ein Ganzton tiefer. Dann lockerst du praktisch so krass die Stimmung von den Saiten, dass der Hals sich verzieht. Das heißt, wenn du die Gitarre länger so lässt, oder was heißt länger, also ein paar Stunden, dann zieht sich halt der Hals nach hinten und deine Saiten schnarren. Ja? Wenn du aber jetzt zum Beispiel nur Drop D stimmst, also Drop D wäre zum Beispiel nur die tiefe E-Saite auf D, das wäre das hier. Ja, für sowas zu spielen, für so. Ist immer noch verstimmt jetzt, weil ich habe irgendwie Schörsinnig über die Ohrstöpsel jetzt hier. Dann ist das eine Saite um einen Ganzton verstimmt, das macht überhaupt nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie das Heart-Shaped Box gestimmt ist.
Oh, ich hab's gerade nicht mehr in Erinnerung. Ich muss es gleich mal googeln.
Also wenn das nur ein Drop-Tuning ist oder eine Saite umgestimmt wird, das ist überhaupt kein Problem. Wenn die ganze Gitarre um verschiedene Töne verstimmt wird, ist es schon nicht so günstig.
Ah, es ist. Nee. Ah, immer um ein. Nee, Quatsch. Ich kann es jetzt damit nicht. Nee, warte mal. Wie es auf Englisch gerade ist. Ist ja auch egal. Okay, aber wir halten fest, wenn wir eine Gitarre minimal verstimmen, um Halbton beispielsweise, dann macht das gar
Ja, also wenn
nichts.
eine Saite verstimmt wird. Aber wenn alle Saiten jetzt um einen Halbton nach unten gestimmt werden, ist das ganze Verhältnis von Halsstab, der hier hinten drin ist, ne? Also wenn du hier siehst, da ist so ein Stab drin im Hals, der hält praktisch gegen die Spannung der Saiten. Und das muss in Balance sein. Ja? Und wenn du dann die Gitarre umstimmst, dass die Spannung hier abnimmt, bei jeder Saite um einen gewissen Prozentsatz, dann müsstest du im Prinzip auch den Halsstab lockern.
Verstehe.
Das heißt, du musst dann die komplette Gitarre, die Saitenlage, alles neu einstellen. Deswegen
E-Gitarren
bin
haben
ich
das alle, ne?
grundsätzlich, ja, deswegen bin ich grundsätzlich gegen Gitarren umstimmen. Es sei denn, es ist sowas wie Drop D, also eine Saite umstimmen, das ist kein Problem, ja. Aber ich bin grundsätzlich gegen Gitarrenumstimmen. Und wenn ich jetzt ein Lied habe, was zum Beispiel in E-Flat ist, also in S, also einen Halbton tiefer gestimmt, wie zum Beispiel fast alle Van Halen-Sachen, die alten Van Halen-Sachen, dann gehe ich hin und stimme die Aufnahme höher. Und da gibt es diverse Tools für. Also zum Beispiel das Programm Transcribe. Da kannst du einfach sagen, die Aufnahme, wenn du eine MP3 hast oder irgendwas, lädst du da rein und sagst Halbton höher.
Verstehe.
Und dann bleibt deine Gitarre gestimmt und die Aufnahme ist ein Halbton höher und dann passt es wieder. Oder du kannst auch ein Plugin verwenden, also jetzt zum Beispiel das Petrucci-Plugin von Neural DSP, da kannst du die Gitarre verstimmen, digital. Natürlich, wenn du das über Boxen spielst, ist es blöd, wenn du es über Kopfhörer spielst, ist es wieder okay. Ja, weil die Gitarre ja immer noch die Stimmung hat und nur das, was du halt über die Boxen hörst, ist dann verstimmt.
Ja klar, nur die du musst das halt beim Greifen der Töne natürlich dann berücksichtigen, ne? Oder nicht?
Nee, eben nicht.
Ach stimmt, klar, eben. Eben nicht.
Darum geht es ja, dass das halt eben nicht berücksichtigt.
Ja, okay. Okay.
Hammer. Und es gibt halt Leute, die stimmen halt dann Gitarren um und ich bin jemand, der stimmt Gitarren nicht um. Und ich hasse es auch, umzustimmen. Ja, also meine Gitarren sind alle Standard E und die siebenseitigen sind Standard B und die achtseitigen sind Standard Fis. Mhm. Und wenn ich was mache, dann mache ich Drop-Tunings, das heißt, die tiefste Seite ist ein ganz Ton tiefer gestimmt.
Mhm. Aber
und mehr mache ich nicht.
Halte ich nichts von. Im Grunde keine Werbung, weil wir kriegen keinen Penny dafür, aber ein Grund mehr, sich den Archetype Petrucci Plugin von Neural DSP zu holen.
Richtig, weil bei dem kannst du einfach die Stimmung verändern. Klar, du musst dann entweder sehr laut spielen, damit du die Gitarrenseiten nicht mehr hörst, oder halt über diesen wunderschönen Beyer Dynamics 700X.
Auch keine Werbung.
Nee, DT 700 Pro X, geiler Kopfhörer, kann ich nur empfehlen. Ist auch teuer, aber ist auch unglaublich geil.
Ich habe den DT 99 Pro, der an den Seiten offen ist.
Ah, der ist auch geil.
Ja.
Ich habe den 1990, habe ich auch noch. Den ich jetzt aber nicht mehr brauche, weil den habe ich geholt als ein geschlossener Kopfhörer. Wenn meine Frau hier Homeoffice macht, kann ich dann trotzdem was machen.
Ne? Üben, ja, klar.
Ja.
Okay, zurück zum Thema.
Ja, aber das Üben. Ist, also ich kann dir kurz noch was zum Umstimmen sagen. Da ich so ein riesiger Feind bin des Umstimmens, habe ich mal einmal Vertretung gespielt bei einer Band. Und da war der Opener-Song, das war der einzige Song, der umgestimmt war. Und zwar einen Halbton tiefer, weil die Sängerin irgendwie die hohen Töne bei dem Song nicht gekriegt hat. Haben die den Song um einen Halbton tiefer gestimmt. Und der Gitarrist, der normalerweise da spielt, hat dann immer für den einen Song eine extra Gitarre mitgenommen, die halt auf S gestimmt war, also einen Halbton tiefer. So, jetzt habe ich gedacht, ich bin sehr schlau und habe damals eine Variax gehabt von Line 6, die kannst du digital umstimmen.
Also im Grunde wie das Petrucci-Plugin.
Im Grunde wie das Petrucci-Plugin und das konnte man dann programmieren in dem Pod, den ich hatte, in dem Effektgerät, konnte ich sagen, die Gitarre um einen Halbton tiefer stimmen.
Ja.
So, habe ich das gemacht. Das Problem war, ich habe da natürlich Preset gehabt, also eine Bank für die tiefer gestimmte Gitarre und dann eine Bank für die normal gestimmte Gitarre, für den Rest vom ganzen Gig. Habe aber beim Soundcheck auf die normale Bank geschaltet und habe vergessen, wieder zurückzuschalten. Jetzt war das aber der Opener und ich habe alleine angefangen. Das heißt, ich habe angefangen mit... Und es klang alles richtig, für die Band auch und so. Als dann aber Bass, Keyboard und die Sängerin gleichzeitig eingesetzt haben, waren die praktisch einen Halbton zu hoch im Verhältnis.
Wie habt ihr es gelöst?
Ja, erstmal erschrickst du dann komplett, weil alles total schief ist. Kacke. Wie löst du das halt? Indem du dann das Lied neu anfängst, ja.
Okay, wie hat die Audience reagiert?
War nicht so geil.
Okay.
Die haben mich auch nie wieder angerufen.
Fuck.
Also in so einem Fall würde ich sagen, nimm doch eine Gitarre mit, die am besten auch eine andere Farbe hat, damit du es nicht verwechselst.
Schreib noch groß die Stimmung auf den Buddy. Geil.
Genau. Ja. Aber das muss ich jetzt noch erzählen. Egal, weiter geht's.
Üben. Was hast du zuletzt geübt?
Was ich zuletzt geübt habe, ich habe heute ein Video gemacht zu einem neuen Gitarrenkurs von einem Kumpel von mir, dem Henning Pauli, HP42 auf YouTube, kennen viele. Hat einen englischen Channel und er hat einen Kurs gemacht zu Pedal Tone Licks.
Das ist der mit den komischen Pullis immer, oder? Der so knatscht.
Das ist der mit dem extrem schlechten Klamottengeschmack. Ja. Und den extrem vielen Amps und der extrem guten Videoqualität, ja. Und der hat den Kurs gemacht über Pedaltone Licks. Also Pedaltone ist im Prinzip, wenn du irgendwas, was gleich bleibt, hast, also zum Beispiel die leere A-Seite, das Fleisch und was anderes verändert sich.
Mhm.
Und er hat eine Lick drin und er heißt schon The Nemesis Lick. Und da hat er schon irgendwie vorher gesagt, er hat unheimlich Probleme gehabt, den Lick zu spielen. Und da habe ich gedacht, den muss ich zeigen. Und habe den dann halt heute Morgen geübt.
Mhm.
Und es ging doch schneller, als ich gedacht hätte. Ich habe innerhalb von einer Stunde den Speed erreicht, den er als, Benchmark-Speed bezeichnet. Und,
das und die Benchmark halt geübt, war? Ja. Wie viel?
140 bei 16 Noten. Das ist ungefähr so schnell.
Okay, ich
habe jetzt einmal verspielt, aber...
Für die Zuhörer, Bernd und ich sehen uns ja, wir FaceTimen parallel und schon allein das, was ich von den Fingern gesehen habe, war mir schon deutlichst zu schnell.
Ja, und den habe ich halt geübt, damit ich das im Video zeigen kann, damit ich sagen, hier ist ein Beispiel. Und außerdem, um den Henning zu ärgern, dass ich ihn halt dann nicht bei 140 am Schluss spiele, sondern im Video halt bei 160. weil den muss man ärgern, der ärgert mich auch immer, deswegen habe ich den geärgert. Aber der Kurs ist richtig geil, den er da hat. Und morgen gibt es da ein Video dazu, also für euch war das dann letzte Woche. Jedenfalls gibt es da ein Video
dazu. Es wird der 25.02. gewesen sein, wenn das Video auf dem Kanal
kommt. Und das Video heißt Pedal Tone Licks.
Mhm. Ja. Sehr gut. Genau.
Also das habe ich geübt heute, den ganzen Tag. Also nicht den ganzen Tag, ich habe es auf 140 gebracht, heute Morgen bis um 10. Und dann habe ich es halt den ganzen Tag noch weiter geübt, um es auf 160 zu kriegen. Das ging dann halt schon langsamer, als es auf 140 zu kriegen. Ja.
Meine Übung war tatsächlich heute, ich habe im Grunde den halben Abend, auch jetzt hier, du zahlst mir kein Geld dafür, aber ich habe einen deiner Kurse gemacht heute oder angefangen, den wollte ich jetzt schon länger
machen. Ja, die Leute denken wahrscheinlich, wir wollen denen nur Sachen verkaufen.
Ne? Ich befürchte es auch, aber das ist tatsächlich... Bernd, du bezahlst mich nicht dafür, dass nee. Ich dann, ja, ist tatsächlich der können ja vielleicht sagen, ich mach die Thumbnails für deine YouTube-Videos. Das ist,
genau, dafür krieg ich auch ja. Geld, aber für sonst nichts.
Es ist der Kurs Griffbrett-Großmeister, weil ich den schon im Grunde seit der rausgekommen ist, und du hast mir erzählt, dass du davor schon, dass du den Kurs machst, war das für mich so, oh wow, genau sowas brauche ich im Grunde, ne? Irgendwie Übersicht auf dem Griffbrett zu kriegen. Hab angefangen, die ersten Videos jetzt zu schauen, immer parallel mitgeübt mit dir dann bei den Videos. Ich habe die ersten 4 Videos geschafft. Das erste ist ja nur die Töne. Das zweite war, korrigiere mich, waren die Pentatoniken, dann die Durtonleitern und das vierte waren die Arpeggios.
Und Dreiklang Arpeggios, ja.
Genau, und da war ich jetzt stehen geblieben und muss mich da noch so ein bisschen reinfinden. Aber ich habe heute tatsächlich, ich glaube, wenn du ein Video geht 45 Minuten, also eine Lektion, also da war ich echt ein bisschen beschäftigt heute. Passt auch tatsächlich, ich habe ein ganz kurzes YouTube-Video heute aufgenommen für eine Buchempfehlung, nämlich, ich weiß gar nicht, ob du das Buch kennst, mir hat es sehr geholfen, nennt sich Harmonielehre endlich verstehen von Wolfgang Meffert. Das hat mir gerade am Anfang, ich habe nur ein Drittel des Buches irgendwie gelesen, aber das hat mir für den Anfang gereicht. Alles, was danach, da kam irgendwas mit Subdominanten und sowas. Und dann dachte ich mir, okay, hier geht es jetzt schon aus theoretischen Gefilden raus, die für den Anfang irgendwie relevant sind. Aber
ja, da muss man immer gucken, dass man nur so weit geht, wie man es versteht. Und dann lässt man das erstmal sickern. Und immer nur so viel Theorie, wie man auch spielen kann, sage ich immer.
Ja. Aber im Grunde, das war für mich schon den Kaufpreis des Buches wert irgendwie. Es hat 25 Euro gekostet und schon allein das Wissen war perfekt.
Es ist eh so, dass Bücher im Prinzip das günstigste, was du machen kannst, wenn du dich weiterbilden willst. Also ich empfehle immer das Harmonielehrebuch Rock and Jazz Harmony von Matthias Löffler. Das finde ich absolut gigantisch gut. Das hat irgendwie, keine Ahnung, 900 Seiten. Also es ist wesentlich dicker als das da. Ja. Der erklärt alles absolut spitzenmäßig. Der erklärt sogar beim Blues die Bendings, dass man da Viertelton-Bendings macht und um wie viel Cent genau der Bend sein muss, damit er klingt wie B.B. King. Und er hat das komplett analysiert. Ja.
Alter.
Dann sind zu allen Sachen sind Hörbeispiele als Link eingefügt.
Aha.
Ja. Also du kannst dir alles anhören. Und der Typ ist ein absoluter Mastermind. Der hat, glaube ich, 10 Jahre an dem Buch gearbeitet. Und das ist meiner Ansicht nach mit Abstand das beste Harmonielehrebuch. Und ich kenne sie alle.
Aha.
Also gut, das hier habe ich jetzt noch, ich glaube, einmal kurz durchgeguckt.
Ja.
Aber so die üblichen Verdächtigen, die kenne ich alle, wie das neue Harmonielehre und so, nachdem ich gearbeitet habe damals vor fast 30 Jahren. Genau das, ja. Und der zweite Band, beim zweiten Band weiß ich noch, den habe ich aufgemacht, die ersten 5 Seiten gelesen, habe einfach nur einen rauchenden Kopf gekriegt und das Ding für 2 Jahre in den Schrank gelegt.
Und dieser 900-Seiter, den kannst du echt verständlich durchlesen, ohne dass dir der Kopf
explodiert? Ja, das ist unglaublich. Das ist super gut geschrieben, mit praktischen Beispielen, mit Anekdoten. Der Typ hat es einfach voll drauf, ein Buch zu schreiben. Krass. Man kann es nicht anders sagen, ich war total begeistert. Krass. Das Einzige, was mich nicht begeistert bei dem Buch, ist, dass es unglaublich schwer ist. Also wenn du es mal mitnehmen willst, einfach zum Arzt, wenn du im Wartezimmer sitzt. Es ist einfach zu schwer und es gibt es nicht digital. Was meiner Ansicht nach, und jetzt kann ich mal wieder mal einen meiner berühmten Rüffel verteilen. Liebe Musikverlage, könnt ihr endlich mal aufwachen und merken, dass wir im 21. Jahrhundert sind und eure Bücher in Digitalform anbieten? Danke.
So, absolut.
Fertig.
Wobei jetzt bei dem Meffert, da war es tatsächlich so, ich mache mir da immer noch Markierungen und Notizen an den Rand. So, da finde ich es nicht schlecht, aber bei 900 Seiten ist natürlich irgendwie unhandlich, ne?
Ja, in einem guten Digitalformat kannst du auch Notizen an die Seite machen.
Das stimmt auch wieder. Ja. Jetzt aber endlich mal zum Üben. Ich habe direkt eine steile Anfängerthese für den Anfang und bezieht sich vor allem aufs E-Gitarre-Spielen. Weil ich komme ja, wenn ich sage, ich komme ursprünglich von der Klassik, klingt das irgendwie so, als hätte ich mein ganzes Leben Klassik-Gitarre gespielt. Ich habe ja, als ich angefangen habe, ein Jahr Klassik-Gitarre gespielt, ehe ich dann jetzt zur E-Gitarre gewechselt bin, vor ungefähr einem Jahr. Und mir ist das Üben in der Klassik deutlich leichter gefallen.
Ja, das ist ganz klar.
Ich sag warum und dann sagst du, genau daran wird es wahrscheinlich gelegen haben. Aber ich habe in der Klassik nach Noten gespielt und ich habe immer Takte einzeln geübt. Ne? Immer ein Takt, bis er gesessen hat, nächster Takt. Und dann immer die beiden Takte, ne? Dann zum dritten Takt und so weiter.
Genau so.
Rein theoretisch ist es bei der E-Gitarre ja nichts anderes. Weil du kannst bei der E-Gitarre eigentlich auch nach Noten üben. Ich glaube, machen werden es die allerwenigsten. Nach Noten üben beim E-Gitarre-Spielen.
Ob du jetzt nach Noten oder Tabulatur übst, ist auch wurscht, ja.
Aber hier mache ich es plötzlich nicht mehr. Hier versuche ich immer schon direkt das ganze Stück irgendwie an sich zu lernen. Einmal von vorne bis nach hinten durch. Wenn ich mich verspiele, fange ich von vorne an, mache den gleichen Fehler wieder. Und so habe ich das Gefühl, mache ich keinen Fortschritt. Und das ist mein ich kann, rein rational weiß ich, ich müsste es anders machen. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, die E-Gitarre fühlt sich ohnehin wie ein komplett anderes Instrument an im Vergleich zur Klassik-Gitarre. Und ich weiß nicht warum, aber das ist so da, wo ich mich häufig erwische, zusammen mit, dass ich beim E-Gitarre-Spielen viel mehr dazu neige, in ein Wettrennen mit mir selbst zu verfallen. Das heißt, da geht dann plötzlich Geschwindigkeit schon beim Üben, ist schon direkt beim Üben ein Thema. Das hatte ich bei der Klassik auch nicht.
Ja, weil dir irgendjemand erzählt hat, E-Gitarre wäre einfacher als Klassik-Gitarre. Was absoluter Quatsch ist.
Es sind, ich finde also, die noch nicht mal irgendwie vergleichbar. Also kaum.
Das sind zwei komplett verschiedene Instrumente. Deswegen ist es ja auch Quatsch, was viele sagen. Und das ist eine kontroverse Meinung. Aber wenn jemand sagt, wenn du E-Gitarre spielen willst, lern zuerst Klassik-Gitarre. Und das ist absoluter Schwachsinn. Das ist der größte Schwachsinn, der je verzapft wurde. Und jeder, der das sagt, hat überhaupt keine Ahnung. Weil es ist ein anderes Instrument, wie du gerade gesagt hast. Wenn du auf die E-Gitarre gut werden willst und dich interessiert Klassik-Gitarre nicht, dann üb E-Gitarre, verdammt nochmal.
Richtig.
Warum solltest du Klassik-Gitarre üben? Das hat überhaupt keine Bewandtnis dafür. Das Griffbrett ist breiter.
Ja.
Du spielst mit den Fingern statt mit dem Plektrum. Ja. Dadurch, dass das Griffbrett breiter ist, ja, hast du ganz andere Fingerhaltung. Außerdem spielst du bei der E-Gitarre viel mehr mit dem Daumen rum, um irgendwelche Bendings zu machen oder Vibrato zu machen, was du bei der Klassik-Gitarre niemals machen würdest, weil es auch Quatsch ist, wegen dem breiten Griffbrett.
Ja.
Ja, also du hast, klar, du hast auch bei der E-Gitarre Situationen, wo du die klassische Gitarrenhaltung hast, um so schnelle Läufe zu spielen mit Skalen und so, ja. Aber das kommt eigentlich sowieso erst ziemlich spät und auch dann nutzt es dir nichts, weil das eine ganz andere Dynamik hat. Und vor allem, weil du ja mit dem Plektrum spielst, halt mit den Fingern. Ich meine, klar, es gibt ein paar Gitarristen auf der E-Gitarre, die mit Fingern spielen, hier Richie Kotzen und der Typ von Spock's Beard und so weiter, aber das ist einer unter 100. Ja, deswegen, es ist irrelevant. Und also E-Gitarre ist ein komplett anderes Instrument. Klar fällt dir E-Gitarre leichter, wenn du vorher Klassik-Gitarre gespielt hast, weil ja schon die Bünde und so, das ist ja schon ungefähr das gleiche Prinzip.
Und wirklich, wenn man mal einen Song hat, wo du Fingerpicking brauchst irgendwie, der so der Lieblings, ich sag's bewusst in Anführungszeichen, Song Nothing Else Matters, genau. da brauchst du es halt, ne? Und das sind so tatsächlich die beiden Sachen, wo ich sage, da hat mir die Klassik vorher echt was gebracht. Einmal Fingerpicking und das andere, dass schon so ein paar Griffe, sage ich mal, auf dem Griffbrett bekannt waren.
Ja, aber E-Gitarren-Songs mit Fingerpicking, da hast du dann Nothing Else Matters und das war's. Sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Mir fällt noch Anastasia von Slash ein. Das ist das Intro, das spielt ja auch mit Fingerpicking.
Ja, aber die meisten Sachen, wenn du Sachen hörst, die sich anhören wie Fingerpicking, sind meistens mit Plektrum gespielt. Mhm. Zum Beispiel Still Got the Blues im Plektrum gespielt. Denken die meisten, es wäre Fingerpicking, ist es aber nicht. Also es gibt mit Sicherheit ein paar Sachen, aber nur dafür, für diesen einen Song oder für diese fünf Songs insgesamt, das hat einfach damit nichts zu tun. Also es sind zwei verschiedene Instrumente und wenn du E-Gitarre spielen willst und du hast diesen E-Gitarren-Sound im Kopf, hier AC/DC, Metallica, was weiß ich, jetzt mal abgesehen von Nothing Else Matters, ja, dann ist es absolut Quatsch, vorher deswegen ein anderes Instrument zu lernen. Ja. Das ist wie wenn jemand sagt, er würde gern joggen lernen, wenn er sagt, aber fahr unbedingt zuerst Rennrad.
Jetzt.
Weil es ja auch Ausdauersport ist, ne?
Mhm. Jetzt hast du ja. Das
ist Quatsch.
Ein paar Jahre Erfahrung, sag ich mal, als Lehrer. Was würdest du jetzt so rein von dem, wenn wir jetzt nur uns mal auf die Didaktik beschränken, was macht Sinn, wie das Thema Üben auf der E-Gitarre anzugehen?
Also im Prinzip genauso, wie du es für die Klassikgitarre beschrieben hast. Mhm. Weil da ist auch, es hat auch einen Grund, warum du auf der Klassikgitarre dir es leichter fällt zu üben. Weil bei der Klassikgitarre ist diese ganze Didaktik 100% ausgecheckt. Es gibt halt einfach diese Etüden, ja? Mhm. Es gibt diese Stücke, es gibt diesen didaktisch durchdachten Aufbau von bestimmten Leuten, die sich das irgendwann mal ausgedacht haben. Es gibt die Bücher, die genau sagen, da fängst du an, da hörst du auf. Ja? Das heißt, du weißt genau, wenn du Klassikgitarre anfängst und du hast einen einigermaßen vernünftigen Lehrer, der dir das alles zeigt, dann weißt du genau, da fange ich an, wenn ich das kann, mache ich das, wenn ich das kann, mache ich das. Mhm. Und es gibt dann auch nur diesen einen Weg. Klar, kann man ja mal da mal ein anderes Lied machen oder so. Aber der Endgegner für die Klassikgitarristen ist meistens der gleiche. Ja, dieses eine Ding, ich habe vergessen, wie es heißt, dieses, wo so ganz schnell gespielt ist. Ja, das ist so.
Das
keine Ahnung.
Von Tarega mit einer. Ach, mir, ich. Ach.
Es gibt so ein paar Endgegner, die weiß jeder Klassikgitarrist. Wenn ich die kann, bin ich ein geiler Klassikgitarrist.
Ich muss jetzt Alhambra, Tarega, ich muss den Titel jetzt
tatsächlich. Genau, genau.
Das Recuerdos de la Alhambra von Tarega, das ist es, weil das musst du wirklich schnell spielen können, musst du echt flinke Finger dafür haben.
Genau, so, also du weißt genau, wenn du Klassikgitarre anfängst, das ist der Endgegner.
Genau.
Wenn du E-Gitarre anfängst, was ist dein Endgegner?
Richtig.
Keine Ahnung, weil willst du jetzt Stones spielen? Willst du Beatles spielen? Willst du Dream Theater spielen? Willst du ein geiler Metal-Gitarrist werden? Willst du Metallica, Master of Puppets spielen? Die haben alle verschiedene Anforderungen. Und die nehmen auch alle verschiedene Techniken. Und für die einen ist es cool, den Daumen rumzunehmen. Für die anderen ist es nicht cool, den Daumen rumzunehmen. Dann spielen die einen nur Downstrokes mit dem Pick. Die anderen spielen Down- und Upstrokes. Bei den anderen sind es schnelle Melodiephrasen. Bei den anderen sind es schnelle Rhythmusphrasen. Es ist nicht so universell einfach festgelegt, das ist der Endgegner. Nee. Und außerdem, wenn du jetzt zum Beispiel Blues spielst, interessiert es dich überhaupt nicht, ob du schnell spielen kannst. Ja?
Richtig.
Da geht es darum, ob du die Bendings richtig geil spielst, damit es emotional klingt.
Ich habe so das Gefühl, einfach die E-Gitarre ist so mehr das wesentlich größere Angeber. Also klar, offensichtlich ne, das größere Angeberinstrument als die Klassik. Ne? Und ich glaube, dadurch kommt das.
Es ist einfach vielfältiger.
Ja.
Es gibt viel mehr E-Gitarrenstile als Klassikgitarrenstile.
Wenn ich
guck mal, es gibt bei E-Gitarre, es gibt Blues, es gibt Jazz. Das sind schon mal zwei komplett verschiedene Sachen. Dann gibt es Progressive Rock, dann gibt es normalen Rock, dann gibt es Metal.
Fünf.
Diese ganzen Stilistiken sind im Prinzip alle einzeln vergleichbar mit der Klassik. Aha. Auch was die Schwierigkeit angeht, davon abgesehen. Ja? Also gut Jazzgitarre zu spielen, ist ein Ding an sich, was von dem, was du üben musst, um gut zu werden, mit der kompletten Klassikliteratur vergleichbar ist. Und das ist nur ein Stil der E-Gitarre. Dann hast du die ganzen Progressiv-Sachen, du hast die Blues-Sachen, du hast vielleicht noch im Jazz noch Bossa Nova als Nebendings, du hast Fusion. Ja, es gibt so viele Sachen, die du machen kannst. Und das Problem ist, du musst wissen, wenn du auf der E-Gitarre anfängst, was ist denn überhaupt dein Ziel? Was ist denn das, was du irgendwann können willst? Du kannst nicht alles können. Es ist unmöglich, ein unfassbarer Jazz-Gitarrist zu sein und ein unfassbarer Metal-Gitarrist und ein unfassbarer Fusion-Gitarrist und ein unfassbarer Country-Gitarrist und ein unfassbarer, keine Ahnung was. Du kannst nicht alles auf einmal. Du da kannst ein unfassbar guter Klassik-Gitarrist werden.
Da fängt es wahrscheinlich schon an, ne? Dass, ja. dass die meisten Schüler gar nicht wissen, wohin soll die Reise überhaupt gehen. Ne? Die sagen, ah, ich will E-Gitarre spielen, weil sie Nothing Else Matters nachspielen können möchten. Oder
genau, weil auch manche E-Gitarrenlehrer und diese allgemeine Meinung sagt, das ist ein Anfängersong. Und es ist definitiv sowas von überhaupt kein Anfängersong, dieser Song. Der hat nichts mit einem Anfängersong, mit einem Anfängersong zu tun. Das ist absolut der letzte Song, den ich jemals einem Anfänger... Du musst mindestens 3 Jahre spielen, bis du für den Song bereit bist.
Muss man auf der anderen Seite...
Da gibt's ein Video von mir auf YouTube. Genau darüber gibt es bei mir ein Video auf YouTube.
Packen wir in die Shownotes den Link zum Video. Gibt es aber je nachdem, wir gehen jetzt mal davon aus, ich weiß, in welche Richtung ich möchte mit der E-Gitarre. Muss ich für Metal anders üben als für Pop oder für Jazz?
Ja, ganz anders. Also Metal und Jazz jetzt zum Beispiel.
Ja.
Bei Metal geht es zum Beispiel vor allem darum, dass du schnell Downstrokes machst mit Power Chords. Ja, so. Oh, ich habe die Gitarre umgestimmt. Moment.
Ich will einen Schluck Tee trinken.
So. Ja, da spielst du sowas. So. Fast nur mit Downstrokes, manchmal hast du sowas. Mhm. So, bei Jazz ist dann was ganz anderes, wo wir gerade mal einen Sound umstellen. Da hast du dann Akkorde. Und vielleicht Walking Bass. Und da hast du dann diese ganzen Solo-Sachen. Es ist komplett unterschiedlich. Also es ist fast noch unterschiedlicher als Klassik. Also Metal und Jazz ist fast noch unterschiedlicher als Klassik und Metal.
Wahnsinn.
Ja. Und deswegen, wenn du sagst, E-Gitarre spielen, ja, was denn? Oder spielst du Funk? Ja? Funk ist wieder was ganz anderes. Hat nichts mit Klassik zu tun, hat nichts mit Metal zu tun, hat nichts mit Jazz zu tun. Ist ein ganz anderes Ding.
Wie viele Schüler, die bei dir angefangen haben, wussten von Anfang an, ich will die und die Richtung, die und die Stilistik spielen?
Die Hälfte.
Krass, finde ich jetzt viel, ehrlich gesagt.
Ja.
Okay, und aber so ein allgemeines Thema, wenn wir jetzt hier wirklich einen blutigen Anfänger haben, du müsstest dem einen Tipp geben, wie er üben soll. Welcher Tipp wäre das? Ein goldener Tipp.
Erstmal...
Üb überhaupt, wahrscheinlich mal.
Erstmal Saiten einzeln anspielen, ohne dass andere mitklingen. Mhm. Also im Prinzip das, was ich in meinem Grundkurs E-Gitarre mache, auf meiner Seite, ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal für alle Stilistiken ganz gut. Um im Plektrum halt spielen. Einen richtigen Winkel, die richtige Anschlagsstärke, die richtige Handhaltung beim Plektrum. Das ist eigentlich schon relativ gleich bei den Stilistiken.
Okay, aber abgesehen davon, gibt es so einen Universaltipp? Also wenn wir das jetzt mal als komplette Basics voraussetzen, dass man sich einigermaßen auf dem Griffbrett zurechtfindet und weiß, wie das Plektrum, wie man es hält.
Ja, also du brauchst halt bei allen im Prinzip Skalen. Ja? Also wenn man so die Durtonleiter spielen können, nutzt dir auf jeden Fall überall. Die Pentatonik spielen können, nutzt dir überall, bei Metal und bei Jazz. Mhm. Und wenn du halt, sagen wir mal, das erste Jahr geübt hast und kennst dich einigermaßen auf dem Griffbrett aus, kannst ein paar Powerchords spielen, kannst offene Akkorde spielen, ja, und vielleicht ein paar einfache, vierstimmige Akkorde, dann musst du irgendwann sagen, wo willst du hin? Mhm. Weil dann unterscheidet sich der Jazzweg komplett von dem Metalweg.
Okay. Verrückt. Und was sind die größten Fehler, die man machen kann? Ich habe schon so das Erste und das, da bin ich vor allem, auch wieder keine Werbung, Leute, aber durch deinen Kurs darauf aufmerksam gekommen, mit einem Jam-Track zu üben. weil was mir dann auch immer hilft beim Üben ist dann, wenn ich einen Jamtrack habe, der verhindert eher, dass ich in diesen Wettlauf mit mir selbst komme. Das heißt, immer schneller spielen zu wollen, ne? Weil du da, also du spielst dann ja irgendwann nicht mehr schneller als der Jamtrack. Ja,
also, riesengroße Fehler beim Üben, kann ich dir direkt sagen,
ja,
ist kein Metronom zu benutzen, ja, oder ein Jamtrack. Ein Jamtrack ist im Prinzip ein Metronomersatz.
Mhm.
Ja? Also dein Tempo vorgeben zu lassen.
Ja.
Dir praktisch bewusst zu überlegen, in welchem Tempo kann ich's, das Tempo auszuwählen und dann in dem Tempo das zu üben. Weil du wirst automatisch schneller und du denkst, du kannst es schneller und dann verhuddelst du dich.
Genau, genau das meine ich. Den Fehler mache ich so oft.
Immer, wenn du übst und du verspielst dich dauernd, übst du komplett falsch. Musst du komplett aufhören, zurückgehen und langsamer üben. Und dein Übetempo komplett anpassen und kontrollieren. Ja? So wie du es in der Klassik eben beschrieben hast. Mhm. Ja? Das ist das Einzige, was die beiden Instrumente gemeinsam haben. Richtig üben ist bei beiden Instrumenten gleich.
Mhm.
Langsam das richtige Spielen. Und das oft.
Und in diesen Intervallen, das macht Sinn, oder? Also jedenfalls in der Klassik hat es Sinn gemacht, immer einen Takt, den nächsten Takt,
ja,
den
also
nächsten
Takt. Es gehen ungefähr 8 Informationen auf einmal ins Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Ja, wie viele Informationen jetzt 8 sind, ist unterschiedlich, wenn du Anfänger und Fortgeschrittener bist. Mhm. Ja, also für einen Anfänger ist zum Beispiel hier E-Seite, dritter Bund, zweiter Finger, das sind für einen Anfänger 3 Informationen. Für einen Profi ist es G, eine Information.
Für mich war tatsächlich, als ich dann gewechselt bin von der Klassik auf die E-Gitarre, war für mich die größte Übung, mit dem Plektrum zu spielen. Weil ich dachte, wie soll ich mit einem Stück Plastik denn fühlen, auf welcher Seite ich bin? Ja, weil ich hatte ja im Grunde bei der Klassik, ich hatte den Daumen für die Bassseiten, ne? Und dann den Zeigefinger für die G-Seite, Mittelfinger für die H-Seite und den Ringfinger für die hohe E-Seite im Grunde. Ne? Also ich wusste immer, wo bin ich? Und hat locker einen Monat gebraucht, bis ich einigermaßen Gefühl für dieses Stück Plastik zwischen meinen Fingern hatte. Ne? Dass ich einigermaßen wusste, okay, jetzt werde ich vermutlich die E-Seite treffen, wenn ich jetzt einen Schlag setze. Ne?
Das war so. Ja, und da kommt der zweite größte Fehler. Und das ist, immer alles auf einmal zu wollen.
Mhm.
Denn wenn du jetzt sagst, also nehmen wir an, so ein typisches Beispiel, ein Klassikgitarrist wechselt zur E-Seite.
Ja.
Im Prinzip kannst du erstmal die Hand, die linke Hand, die Greifhand,
zur E-Gitarre,
mhm, komplett weglassen, dämpfst einfach die Saiten ab und übst mal erstmal einen Monat lang nur die Hand.
Ja.
Ja. Und machst dann halt E-Seite 2 Anschläge, A-Seite 2 Anschläge.
Und dann ist es tatsächlich so, ne? Dann fühlt sich dann auch irgendwann, ich will nicht sagen, der Klassikgitarrist zu Hause, aber das ist wie, als hättest du wirklich Nerven im Plektrum dann. Du weißt, wo die Saite ist
nach einer Zeit. Ja, durch diesen Feedback von der Saite, wenn du die ansteckst, weißt du, welche das ist.
Genau.
Also ich weiß genau, ob ich die E-Seite oder die B-Seite anspiele.
Ich weiß es meistens auch ungefähr so durch die Position der Hand, ne? Ich weiß jetzt, okay,
ob
der
auch,
ne? Ist jetzt hier ist meine
Hand. Aber auch durch das Feedback, was du kriegst,
wie
dick die ist.
Ja.
Ja? Merkst du das schon?
Auch eine ganz spannende Frage, die, glaube ich, sich viele Anfänger sich stellen. Gibt es eine Zeit, wo du sagst, okay, ab heute sollte ich nicht mehr üben? Ich hatte ja angefangen, da war gerade der Lockdown während der Corona-Pandemie und ich habe wirklich viel am Tag geübt. Also so 2 Stunden pro Tag Minimum, weil du konntest ja auch nichts anderes machen. Und heute komischerweise, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man wieder die Möglichkeiten hat, andere Dinge zu tun. Mir ist aber auch so vom Workload, auch dann, als ich ein bisschen fortgeschrittenerer war in der Klassik, ist es mir wesentlich leichter gefallen, länger am Stück zu üben. Und ich habe auch, jedenfalls bilde ich mir das ein, den Eindruck gehabt, da hat auch langes Üben was gebracht. Heute merke ich viel mehr, wenn ich lange übe, ist hier oben im Kopf viel eher Matsch drin.
Ja, da musst du bestimmte Prinzipien einfach beherzigen. Du musst auf jeden Fall nach 20 Minuten eine Pause machen,
mhm,
oder nach spätestens 25 Minuten eine Pause machen von mindestens 5 Minuten, wo du an was ganz anderes denkst. Also nichts anderes üben, sondern einen Tee trinken oder kurz rausgehen. Ja? Und du musst diese Pausen einhalten. Es bringt überhaupt nichts, wenn du über diese 25 Minuten hinaus übst. Dann denkst du zwar, du übst, aber du übst nicht mehr, weil das Gehirn nichts mehr aufnimmt. Weil diese Verarbeitung von diesen ganzen Sachen, die passiert in den Pausen. Und wenn du nicht Pausen machst, wird nichts verarbeitet. Das heißt, du übst drüber. Du fügst praktisch neue Informationen hinzu und die anderen Informationen werden rausgedrückt und haben dir nichts gebracht. Deswegen, du musst immer Pausen machen. Mindestens alle 25 Minuten, eigentlich 20 Minuten. Und wenn du schlecht drauf bist oder schlecht gelaunt, sind es eher 15 Minuten. Ja, das ist auch von der persönlichen Fitness abhängig. Also zum Beispiel, wenn du morgens aufstehst und du bist ein Frühaufsteher und übst 2 Stunden vor der Arbeit, kannst du länger üben und konzentrierter üben, als wenn du von der Arbeit heimkommst, hast eh keinen Bock gehabt und bist angepisst, hast erstmal noch ein Bier getrunken, dann bist du nicht mehr so konzentriert. Ja? Mhm. Also es hat viel damit zu tun. Und dann ist es auch wichtig, dass du halt strukturiert übst und halt wirklich auch langsam die Sachen durchspielst und nicht irgendwie gehuddelt irgendwas dahin fuschst. Ja, aber das bringt nichts und das frustriert auch, weil Fehler frustrieren und die ermüden dich. Mhm. Und jetzt mal zu dem, wie viel du eigentlich üben kannst, wenn ich jetzt mal sage, einfach du machst Blöcke a 20 Minuten mit 5 Minuten Pause. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, netto Übezeit maximal 4 Stunden. Also nehmen wir an, du hättest den ganzen
Tag Zeit.
Aber netto Übezeit maximal 4 bis maximal 5 Stunden, wenn du wirklich super, super guten Tag hast und so. Mehr effektiv üben kannst du eigentlich nicht, weil mehr Informationen verarbeiten geht nicht. Du kannst natürlich an demselben Tag noch einfach Spaß haben und Songs spielen, die du kennst und wo du Bock drauf hast oder eine Probe mit deiner Band machen und keine Ahnung, 1 Stunde lang Nothing Else Matters runterspielen. Ja, das kannst du immer noch, weil das ist jetzt nicht konzentrationsmäßig hier, aber unter Üben verstehe ich gezielt an etwas arbeiten, um es besser zu machen. Nicht den AC/DC-Riff, den du eh schon 1000 Mal gespielt hast, nochmal spielen. Das hat mit Üben überhaupt nichts zu tun. Das ist Spielen, das ist Spaß haben. Und das sollte man auch tun. Ja, das ist auch wichtig. Aber Üben an sich mehr als 4 oder 5 Stunden netto ist absoluter Quatsch. Ich habe das schon ausprobiert. Also mein absoluter Rekord, Netto-Übezeit, ist 9 Stunden. An einem Tag.
Wie alt warst du da?
17.
Okay. Ja.
Oder 19. Sowas, ja. Das ist der absolute Rekord. Das habe ich ausprobiert, auch wirklich geplant vorher, ne, dass ich auch dann zu bestimmten Zeiten was essen kann und nicht gestört werde und so. Aha. Ja. Und du merkst halt irgendwann,
Red Bull Vorrat, kannst du jetzt machen, was du willst.
Es bringt nichts mehr. Ja, ich hatte früher so einen Wandkalender, so einen großen Wandkalender. Und da habe ich dran geschrieben, wie lange ich netto geübt habe. 5 Stunden, nee, unter 5 Stunden war schwarz, unter 3 Stunden war rot und alles von 5 bis 8 Stunden war grün.
Boah.
Und das habe ich dann wirklich ein Jahr lang, also da war das meiste schwarz und grün.
Das wäre witzig, da mal ein Bild von zu sehen, von diesem Wandkalender.
Habe ich, ist weg. Also da habe ich wirklich im Schnitt 6 Stunden am Tag geübt. Und es war, glaube ich, ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, weil du musst das ja auch verdauen.
Da wollte ich jetzt auch noch kurz hin. Ich habe auch oft den Eindruck, dass ich übe was, stelle beim Üben selber aber noch keinen Fortschritt fest. Ja?
Kannst du nicht, weil der Fortschritt kommt nicht während des Übens.
Ja, und dann...
Der Fortschritt kommt im Verdauen, in der Verarbeitung, in den Nervenbahnen.
Genau, und dann nämlich am nächsten Tag spiele ich das gleiche, also mache ich die gleiche Übung nochmal und merke, ah, okay, hier ist jetzt irgendwie der Lauf ist schneller geworden oder plötzlich kann ich es besser greifen. Ne? Das ist irgendwie so, als würdest du im Schlaf im Grunde lernen.
Ja, und es ist auch so, dass die meisten Leute einfach komplett falsch üben. Das, was du eben gesagt hast, von vorne anfangen, ganz durchspielen, bei einem Fehler von vorne anfangen, ist halt einfach nur absolute Zeitverschwendung.
Ja.
Sonst nichts.
Erwische ich mich trotzdem ganz oft dabei. Ich weiß, irrational, ja, aber...
Im Prinzip das Video, was ich eben gerade gesagt habe, für diesen Kurs vom Henning,
ja,
da sage ich genau, wie du Sachen üben sollst. Ne? Du nimmst dir 8 Noten und dann fängst du erstmal an. Ja? Zum Beispiel hier bei dem Ding war das da. Ah. Ja, und dann übst du das. Mhm. Und du machst dann auch direkt danach eine kurze Pause. Mhm. Am besten rhythmisch, ja. Mhm. Und dann übst du den nächsten Part und machst dazwischen auch eine Pause. Und wenn du merkst, ah ja, das habe ich mir jetzt gemerkt, das ist drin, das ist eingespeichert, das passiert meistens noch 7 bis 21 Mal. Ja? Dann kannst du das Ding zusammenfügen, wie du es bei der Klassik beschrieben hast, ganz am Anfang. Mhm. Ja? Und dann übst du das. Und so gehst du immer weiter vor. das Stück versuchen ganz zu spielen, egal wie schwer es ist, ist Quatsch. Du musst erst immer gucken, wo sind die schwierigsten Stellen, die übst du zuerst.
Okay.
Ja, dass die raus sind, dass du weißt, aha, wenn die schwierige Stelle kommt, kein Problem, habe ich. Aber es ist ganz oft so, gerade, ich habe ja ganz viel Kinder unterrichtet, ne? Und da sagen ja immer die Eltern beim Üben noch irgendwas dazu. Ja. Und die Eltern sagen immer, wenn du einen Fehler machst, musst du von vorne anfangen. Und ich denke immer, aua, aua, aua. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Weißt, die können alle immer die ersten 30% des Stückes super spielen und die letzten 70 gar nicht. Weil sie so weit nie gekommen sind.
Ja, ich glaube auch, dass das von mir irgendwie so aus der Kindheit noch, ne? Jetzt sind wir, glaube ich, schon in der Lernpsychologie, ne? Aber ich glaube, so ist es tatsächlich auch bei mir, ne? Dass, wenn ich merke, ich merke auch wirklich, meine Gesichtsmimik verzieht sich, wenn ich mich verspiele, als würde ich körperlichen Schmerz erleiden. Dann so, okay, und wieder von vorne. Und meistens scheitere ich dann an der gleichen Stelle wieder.
Ja, du musst, wenn du ein neues Stück übst, musst du im Prinzip Scheuklappen aufsetzen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Lick vom Henning geübt habe, ja, da habe ich gesehen, okay, ich muss das jetzt lernen. Wie lang ist das? Okay, das sind 4 Takte mit jeweils 16 Noten. Mhm. Ja? Und da habe ich geguckt und habe direkt erkannt, die ersten 3 Takte sind gleich. So. Da weiß ich genau, ah ja, sind eigentlich nur 2 Takte mit 16 Noten. Also insgesamt sind es 32 Noten. Mhm. Und dann weiß ich genau, mein Gehirn kann auf einmal 8 bis 9 verarbeiten. Und ich übe, früher habe ich immer 8 geübt und habe dann die Pause gemacht. Also früher habe ich dann sowas gemacht. Fühl ich überhaupt an? Ich glaube, ich bin gar nicht an, egal. Also habe ich 8 geübt. Mittlerweile mache ich es so, dass ich diese Verbindungsnote zu den nächsten 8 direkt noch mitspiele. Mhm. Also die erste von den nächsten 8, die spiele ich direkt noch an. Also die Zielnote. Mhm. Und fang dann, wenn ich die anderen 8 dann übe, fang dann von der Note an und spiel dann vor dem nächsten Takt direkt die erste auch nochmal mit. Mhm. Damit ich die Verbindungsnoten übe. Weil sonst hast du nur die einzelnen Dinge, aber du hast die Verbindungsnoten nie geübt. Mhm. Dann hast du nämlich immer Probleme bei den Übergängen von den Parts. Und so übst du halt direkt die Übergänge von den Parts direkt mit, nur weil du eine Note mehr spielst, die dich im Prinzip von der Konzentration nur
nicht viel
3% kostet.
Ja.
Ja, und deswegen immer die Übergangsnote auch mitüben. Die übst du dann ja im Prinzip doppelt, aber einmal als erste und einmal als letzte Note.
Genau, und dann hast du automatisch den Übergang drin. Ja.
Genau, und so machst du das. Immer so ungefähr 8. Und wenn du ganz am Anfang stehst und es fällt dir noch super schwer, sind es eher 4. Weil dann die Informationen ja nicht hier, also für mich ist das jetzt eine, ja, das sind für mich 8 Informationen, weil ich genau weiß, wo die Noten liegen. Mhm. Und weil ich genau weiß, mein erster Finger greift da runter, der macht ja automatisch. Wenn du aber am Anfang stehst, ist das hier, Plektrum, Downstroke, leere A-Seite, sind schon 2 Informationen. Mhm. Ja, und für mich ist es halt nur eine. Ja, weil das schon komplett gruppiert im Gehirn vorhanden ist.
Ja,
auswendig. Deswegen musst du immer gucken, 8 Informationen, was für dich 8 Informationen sind. Mehr nicht auf einmal, also 8 bis 9. Ist so, es ist nicht bei 6 gut und bei 10 richtig scheiße. Es ist so ein fließender Übergang. Mhm. Da muss man schon die Kirche im Dorf lassen.
Ich habe jetzt noch 2 Fragen.
Aber halt kleine Informationsblöcke und die halt wiederholen 7 bis 21 Mal.
Und
dann den nächsten
Block. Den Übergang mit reinnehmen.
Genau, und das machst du überall, egal was du übst. Okay. Ob du Rhythmusgitarre übst, ob du Solo-Gitarre übst, ob du irgendeine Skala übst, ob du irgendeine Arpeggio übst. Es ist völlig egal, was du übst. Ja? Mhm. Auch wenn ich jetzt einen Rhythmusgitarrenpart übe von einem Song, mache ich genau das Gleiche. Und der größte Fehler ist, versuchen direkt, wenn du anfängst, es zu üben, es am Stück zu spielen. Weil du wirst dich verspielen. Aha. Und wenn du dich verspielst, ja, also das Üben funktioniert so, das motorische Üben, diese Nervenbahnen werden praktisch isoliert. Also das ist die psychologische, physiologische Sache, die passiert. Wenn du etwas öfter machst, dann merkt das Gehirn, oh, das kommt dauernd. Dann isolieren wir mal lieber die Nervenbahnen, damit die Informationen schneller übertragen werden können. Und das ist das, was passiert. Die Nervenbahnen von Sachen, die du gut kannst, sind einfach mehr isoliert. Und deswegen können die Informationen schneller laufen. Mhm. Ja? Ist im Prinzip wie der ist so ein Tunnel gebaut. Ja? Das Problem ist aber, sobald du dich verspielst, denkt das Gehirn, Moment, andere Informationen,
ja,
löschen.
Was mache ich jetzt?
Ist alles im Arsch. Mhm. Deswegen musst du sicherstellen, dass du vor allem beim ersten Üben, wenn du was neu lernst,
das ist jetzt,
ja, nicht wenn du es auf Speed bringst, dann ist es wieder mehr muskulär. Mhm. Aber wenn du was neu lernst, musst du aufpassen, dass du keine Fehler machst. Das heißt, du machst es so langsam, dass du keine Fehler machst. Mein Bild ist immer, stell dir einfach vor, neben dir steht einer mit so einem Hammer. Mhm. Und sobald du dich verspielst, kriegst du ein paar aufs Maul. Wie schnell würdest du dann üben?
Mega langsam.
Und so schnell übst du am Anfang. Bis du weißt, aha. So geht's. Wenn du das weißt, dann kommt der nächste Schritt. Dann kommt die sogenannte Burst-Methode. Da musst du gucken, okay, ich muss das irgendwie auf Speed bringen. Und es immer nur langsam zu spielen, bringt dich halt nicht auf Geschwindigkeit.
Genau.
Das immer nur langsam zu spielen, programmiert ein, wie das Ding geht. Das ist Schritt 1. Aber Schritt 1 ist ja nicht der ganze Weg. Schritt 1 ist Schritt 1, nichts weiter. So. Und da musst du gucken, okay, also es ist einprogrammiert, jetzt muss ich gucken, wie viel davon kann ich spielen, auch schnell, ohne dass ich mich verspiele. Mhm. Und dann mache ich danach eine Pause, damit meine Konzentration wieder absinken kann. Mhm. Das ist so wie High-Intensity-Interval-Training beim Sport.
Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich sie mir jetzt, nach dem, was wir jetzt gesagt haben, schon fast selbst beantworten kann. Vor allem auch mit, wir haben über das Spiel mit Backing-Track oder Metronom gesprochen. Ich denke gerade an Triolen. Ja, und wenn ich auch einen Wechsel habe von einem Viervierteltakt und spiele dann mittendrin eine Triole und dann geht es wieder zu Viervittelnoten. Irgendwann hast du ja da, dass du nicht mehr im Grunde mit deinen Muskeln, mit deinem Körper spielst, sondern ich nehme das so, weil ich muss das mit dem Ohr spielen, ne? Wenn ich den Wechsel drin habe und alles, ja.
Ja.
Kann ich das irgendwie nochmal anders trainieren, gesonderter trainieren, üben, als jetzt, ich sag mal...
Das ist eine ganz andere Sache.
Okay.
Das ist ja Rhythmik.
Ja, genau.
Das ist Rhythmik und Rhythmik musst du erst im Kopf sein.
Okay.
Die hat mit dem Instrument insofern eigentlich nicht so viel zu tun.
Und das bringe ich mir aber rein...
Klar, musst du dann auch noch...
Indem ich mit einem Metronom übe oder mit einem Backing-Track, wie auch immer?
Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Problem hast, von Achteln auf Triolen zu wechseln...
Ja.
Dann ist das erstmal ein Problem von deinem Kopf.
Genau.
Das hat mit der Ausführung am Instrument überhaupt nichts zu tun, mit der muskulären Sache.
Genau.
Das ist bei dir genauso schlecht auf dem Klavier, wie auf der Gitarre, wie auf der Geige, wie auf dem Schlagzeug. Mhm. Also wenn du ungefähr gleich gut auf allen drei Instrumenten bist. Mhm. Deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel Triolen übst, dann übst du halt einfach Achtel und Triolen zu zählen, mit Zählsilben. Mhm. Das ist der Trick. Das ist in deinem Kopf... dieses Bild von der Triole schon mal drin ist, mhm. Ja, das dann zählst du halt taka, 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 takite, 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 taka, 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 takite. Und dann kannst du es auf Instrument übertragen. Wenn du dieses Bild nicht hast, nutzt dir alle technische Übungen auf dem Instrument nichts. Ja, das ist was musst du erst in den Kopf rein. Mhm. Das hat mit Spieltechnik erstmal gar nichts zu tun.
Jetzt fällt mir noch gerade ein, wir sprechen hier über Triolen, als wäre es selbstverständlich, aber vielleicht wissen gar nicht alle Zuhörer, was eine Triole ist. Eine Triole ist im Grunde, wir haben beispielsweise einen Viervierteltakt und spielen dann aber nicht Viervittelnoten oder Achtachtelnoten, wie auch immer, sondern im Grunde drei Noten, die aber innerhalb des Viervierteltakts gespielt werden.
Also um es einfach auszudrücken, du hast ja in einem Takt immer Schläge.
Genau.
Eins, zwei, drei. Vier. Das wäre ein Viervierteltakt. Mhm. Ja, Schläge, das ist praktisch dieser Puls, ne, den du auch mittippst mit dem Fuß zum Beispiel, den du mitklatschen würdest, wenn du in der Volksmusiksendung sitzt. Ne, das sind die Beats oder die Schläge. Und pro Schlag gibt es eine bestimmte Anzahl von Noten, das ist das sogenannte Raster eines Taktes oder die sogenannte Subdivision, sagt man auf Englisch. Und da gibt es halt die Viertel-Subdivision, da hast du praktisch pro Klatscher in der Volksmusik hast du eine Note. Bam, 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 bam. Und bei Achteln, Subdivision, hast du zwei pro Schlag. Also da, 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 da.
Eins,
das ist alles
zwei,
binär. Also binär ist 2, 4, 8, 16 und so weiter. Mhm. Und dann gibt es aber noch die ternäre Zählweise. Dann hast du praktisch pro Schlag 3. Und den Wechsel zwischen binär und ternär ist erstmal super schwer am Anfang für jemanden, der noch nie Musik gemacht hat. Ja, deswegen dieses da 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 Und alles andere, was es dann gibt, klar, es gibt noch 5 und 7, aber das kommt so selten vor, das kannst du erstmal vergessen. Mhm. Aber so die ganz normalen Musiksachen sind entweder 3 geteilt oder 2 geteilt. Ob die jetzt doppelt so schnell 2 geteilt sind oder 3 geteilt, mhm. ja, ob das jetzt 16 Triolen oder 16 Sechstolen sind. Es ist immer dieses Prinzip 2 oder 3. Mhm. Und das ist eigentlich das, was in der Musik meistens vorkommt. Ne? Und das musst du aber erstmal erfassen. Das ist einfach rhythmische Grundlagen. Mhm. Die zum Beispiel auch im Griffbrett Großmeister vorkommen. Ja, also das musst du erstmal drin haben. Und da brauchst du erst gar nicht auf dein Instrument erstmal zu gucken. Die musst du erstmal zählen können. Ja? Taka, taka, takite, takite, taka, taka. Wenn du das nicht kannst, kannst du auch nicht spielen. Ja,
ja, komplett also Gehör- und Kopfsache einfach.
Und klar, es gibt viele Leute, die spielen einfach immer nur nach.
Richtig, ja? Richtig. Und das ist das, was mich immer so stört und was auch auf meinem YouTube-Channel jetzt, Gitarren-Rookie, so der Ansatz ist, dass man nicht das große Ganze versteht, sondern immer nur blind nachspielt und gar nicht versteht, was mache ich hier überhaupt. Ja, und,
aber genau, die lassen sich dann von Guitar Pro das vorspielen,
genau,
ja, und spielen es einfach nur nach Gehör nach, wissen aber nicht, was sie da eigentlich tun.
Aber es ist
das Problem dabei ist, dass sie das nicht übertragen können. Das heißt, die lernen immer in jedem Song alles neu.
Neu, genau. Und es lässt sich wesentlich einfacher anwenden, wenn ich verstehe, was ich überhaupt mache. Ne?
Genau. Und das ist der Unterschied zwischen sogenanntem vertikalem Lernen, also in der Säule nach oben, und horizontalem Lernen, in der Säule in die Breite. Nehmen wir mal an, vertikales Lernen heißt, ich verstehe Viertelnoten.
Ja.
Dann kann ich verschiedene Marschmusiklieder spielen.
Ja.
Das ist nur ein dummes Beispiel. Mhm. Ja? Nehmen wir an, ich verstehe Viertel- und Achtelnoten. Dann kann ich zum Beispiel It's My Life von Bon Jovi spielen und Boulevard of Broken Dreams, weil das nur aus Achtelnoten besteht. Mhm. Nehmen wir mal an, ich kann aber Achtelnoten und Triolen und Sechzehntel. Dann kann ich schon so ziemlich alle Rock, ne? Aber dieses vertikale Lernen muss erstmal da sein, ja, dass du in der Säule nach oben gehst, um dann in die Breite die ganzen Sachen, die damit arbeiten, bedienen zu können. Und der Fehler bei vielen Leuten, die ein Instrument lernen, denken sie, sie würden nur Songs lernen. Songs sind aber immer nur horizontal. Das heißt, es geht immer nur in die Breite. Und dann lernen die aber Songs, die in die Breite etwas machen, was sie gar nicht vertikal noch können. Das heißt, sie lernen einen Song mit Triolen, versuchen den irgendwie hinzurotzen, wissen aber gar nicht, was Triolen sind, haben nie verstanden, was Triolen sind und deswegen können sie das auch nie wirklich geil spielen, vielleicht mal aus Zufall. Und deswegen gehe ich zum Beispiel bei meinem Unterricht generell, ob das jetzt online ist oder ob das früher in echt war oder ist es wurscht. Meine Aufgabe sehe ich darin zu sagen, ich unterrichte vertikal. Also ich versuche, die Leute in der Säule nach oben zu drücken. Und die Breite, da haben wir mittlerweile YouTube für. Mhm. Das heißt, wenn du Nothing Else Matters lernen willst und du kannst alle Fähigkeiten, die dazu notwendig sind, was einige sind, aber du kannst die alle, dann kannst du dir irgendein Tutorial zu Nothing Else Matters angucken und kannst den Song spielen. Mhm. Weil du halt einfach fähig bist, technisch und vom Verständnis, von der Rhythmik und so weiter, diesen Song zu spielen. Wenn du das aber nicht kannst und irgendjemand zeigt dir am Anfang Nothing Else Matters, egal wie gut der erklärt, dann bringt das dir überhaupt nichts. Ja, weil du auch dieses Wissen nicht übertragen kannst auf andere Songs. Weil du nicht runtergehst in die Basis und wirklich lernst. Was ist das? Achtel, Triolen, Sechzehntel. Was ist der Fingersatz hier? Ist das ein Power-Akkord? Ist das ein normaler Akkord? Ist das ein offener Akkord? Ja? Das lernst du dann nicht. Du lernst es nur anhand von dem einen Song und es bringt dir nichts.
Jetzt muss ich noch...
Oder wenig.
Und ich weiß nicht, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. So langsam können wir auch mal zum Ende, glaube ich, kommen, weil sonst wird es zu lang.
Ja.
Ich habe eine letzte... Frage, die weiß ich nicht, ob sie provokant ist oder nicht, aber macht es dann überhaupt Sinn, Songs zu lernen? Kann ich dann nicht hingehen und sagen, ich eigne mir jetzt die komplette Technik an, ja, also dieses ganze vertikale Wissen. Und wenn ich das drauf habe, dann müsste mir doch jeder Song so über die Schulter gehen.
Das ist theoretisch richtig, aber so funktioniert halt der Mensch nicht. Der Mensch braucht auch Motivation. Und wenn du überhaupt nie Songs oder Solos spielst, dann ist die Motivation irgendwann komplett flöten. Mhm. Es gibt tatsächlich Leute, die so diszipliniert sind, und das sind auch die, die unglaublich schnell lernen, die halt wirklich den vertikalen Weg komplett gehen und dann im Prinzip auch alles direkt spielen können.
Ja, weil die nur noch anwenden.
Aber du musst irgendwann anwenden. Wenn du nicht anwendest, dann wird dein Wissen halt auch nicht gefördert. Es ist ungefähr so wie ein Sportwissenschaftler. Mhm. Wenn der nie laufen geht oder Basketball spielt, dann bleibst du beim Wissen. Mhm. Ja? Und auch wenn du vertikal lernst, musst du ja auch irgendwelche Übungen spielen. Und die sind ja im Prinzip schon fast wie Songs. Das heißt, das ist nicht voneinander zu trennen. Nur solltest du immer, wenn du etwas lernst, zuerst den Vertikalen machen, aber immer nur einen Schritt und dann von dem einen Schritt, den du vertikal gelernt hast, in die Breite gehen. Das ist der optimale Lernweg. Mhm. Also vertikal den Schritt aufbauen und dann die Breite nehmen, um den Schritt zu festigen. Mhm. Und wenn du das machst, ja, und das ist auch mein Prinzip, ich mache halt zum Beispiel jetzt mit meiner Online-Seite Gitarrenlehrer Online, ich unterrichte so gut wie nur vertikal und habe ein paar Beispielsongs und Beispielsolos mittlerweile drin, weil es die Leute halt besser motiviert, aus dem Grund.
Ja, ja.
Ja, aber eigentlich ist das Prinzip, ich zeige dir, wie ein Powerchord geht und was Achtelnoten und Sechzehntelnoten sind und dann gehst du hin und lernst den Song, den du gerne lernen würdest, von irgendeinem YouTube-Tutorial. Weil sobald du dieses vertikale Wissen hast, kannst du jedes YouTube-Tutorial nehmen und du merkst auch, ach, der erzählt
Mist. Das kenne ich schon. Ja, oh, oder so.
Ja. Oder halt eben nicht.
Ja.
So. Und das ist das Prinzip, wie du optimal lernst und wie du auch optimal übst. Ne? Du musst immer im Auge halten, wenn du eine Übesession machst, was mache ich heute? Lerne ich vertikal? Lerne ich jetzt heute 16. Noten, die ich noch nicht kann? Oder habe ich jetzt 16. Noten geübt, aber die sind noch in ihrer Kindheit, ja, die 16. Noten, und lerne ich jetzt einfach mal drei Songs, die mit 16. Noten arbeiten, um damit einfach fit zu werden?
Ja.
Immer diese Frage stellst du dir. Deswegen, es ist immer so, dass du Skalenübungen machst und technische Übungen machst, aber du lernst auch Songs und Solos. Sonst, ich meine, du machst ja keine Musik, um Skalenübungen zu machen.
Die Richtig.
Haben keinen Selbstzweck.
Du willst letzten Endes einen Song spielen.
Genau, der Zweck ist, entweder einen Song zu spielen oder einen Song zu komponieren oder einen Solo zu improvisieren. Mhm. Alles andere ist Quatsch. Ja? Außer wenn ich jetzt halt zum Beispiel so ein Pedalton-Lick übe, um den Henning zu ärgern, weil es halt 10 Beats schneller spielen kann als er.
Ja, aber auch da siehst du, es ist in einem Slash-Song drin, ja? In dem Anastasia ist es im Grunde das Riff.
Sowas Ähnliches.
Ja, genau, ja.
Ja.
Aber ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
Genau.
Also wir, im Grunde die Folge würde jetzt dem Anfänger alles bieten, was er grundsätzlich von der Didaktik übers Üben wissen muss.
Nicht alles,
aber
schon mal mehr als die meisten Leute wissen.
Ja, ja. Ich sage es anders. Als Anfänger wäre ich froh gewesen, wenn ich diese Folge heute gehört hätte.
Und das ist auch eigentlich der Sinn dieses Podcasts.
So ist es, genau. Bernd,
genau.
Vielen Dank. Wir haben alles, wir haben, was wir zuletzt geübt haben. Und ich gehe gerade unsere Rubriken durch und den Song, der auf die Playlist kommt. Und dann wäre es das mit der zweiten Folge gewesen. Ich hätte gesagt,
genau, super.
Wir können jetzt noch was dazu sagen, wann wir immer rauskommen. Wir starten ja jetzt im Grunde mit einer Doppelfolge. Das eine ist die, wo wir über Gitarrenmarken gesprochen haben. Die zweite ist die hier. Und wir kommen raus immer zweiwöchentlich. Also jetzt zum Start 2 Folgen, ab dann immer eine Folge jede zweite Woche. Und wir kommen raus immer samstags oder sonntags, auf jeden Fall am Wochenende, dass ihr immer frisch jedes zweite Wochenende was für die Ohren habt und im Grunde mit dabei sein könnt, wie ein blutiger Anfänger einem Meister die Fragen stellen kann.
Sehr gut. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ne?
Jawohl, vielen Dank.
Und ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht, ne? Gitarrenrookie und Gitarrenlehrer online. Unsere YouTube-Channels, das gibt es irgendwie in den Shownotes, heißt es, gell?
Ja. So ist es.
Also, das ist mein erster Podcast.
Alle sagen immer, ich weiß nicht, ich glaube ganz ehrlich, ich höre ja einige Podcasts, ich habe bei noch keinem Podcast in die Shownote geschaut.
Genau, deswegen sagen wir gitarrenlehreronline.de einander geschrieben, ohne Bindestrich und gitarrenrookie.
Mit Doppel-O.
De?
Genau, rookie,
mit Doppel-O, ja, so schreibt man ja.
.de, genau, das ist mein Blog im Grunde und das ist so die... Dreh- und Angelpunkt für den ganzen Content, den ich so anfange jetzt. Genau, also dann bis zur nächsten Folge. Bernd, vielen Dank.
Ja, genau. Macht's gut. Ciao.
Ciao.